Warum klassische Mitarbeitermodelle den ganzen Mittelstand ausbremsen und Intrapreneure ihn retten.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Der Mittelstand hat kein Mitarbeiterproblem, er hat ein Strukturproblem. Viele Unternehmer sagen mir, die Leute haben keinen Bock mehr, die Jungen wollen nicht mehr arbeiten, wir zahlen gut, aber es kommt nichts zurück. Und ich sage, das Problem sind nicht die Menschen. Das Problem ist das Modell, in dem wir sie arbeiten lassen. Und in dieser Folge geht es darum, warum klassische Mitarbeitermodelle heute nicht mehr funktionieren, warum Intrapreneure die Zukunft des Mittelstands sind und wie man sie systematisch aufbaut, in drei Stufen. Nicht als Theorie, sondern aus der Praxis für die Praxis. Also, bleib dran. Vor allen Dingen bleib dran, wenn du ein wirklich vitales Unternehmen haben willst, wo du richtig Spaß dran hast. Lass uns mal den Grundkonflikt angucken. Das klassische Unternehmermodell ist, Unternehmer tragen das Risiko, bringen das Kapital, tragen die Verantwortung, Mitarbeitende bringen ihre Lebenszeit ein. Ja, und mehr Leistung lohnt sich für sie persönlich eigentlich kaum. So ganz im Stillen denken ja ganz viele, warum soll ich mich hier reinhängen, wenn sich mein Leben dadurch eh nicht verbessert? Das ist keine Faulheit, das ist eigentlich völlig vernünftig, das ist mega rational. Und solange dieser Interessenskonflikt besteht, werden wir immer mit inneren Kündigungen leben, Potenziale verlieren, massenhaft und über Fachkräftemangel reden. Die Lösung heißt nicht Motivation, die Lösung heißt Intrapreneurship.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Intrapreneurstufe Nummer 1. Potenziale sichtbar machen und Jobs an Menschen anpassen. Nicht mehr andersrum. Bislang ist es ja ganz oft so, dass ganz viele HRler und PEler versuchen, die passendste Rollenbeschreibung, Jobbeschreibung hinzukriegen und dann einigermaßen passende Mitarbeiter versuchen, an diese Jobs anzupassen. Und wenn wir mal hingucken, wie viel Potenzial lassen wir eigentlich auf der Straße, weil wir falsch hingucken. Wir gucken auf die Bedarfe im Unternehmen, auf die Jobbeschreibung und wir gucken auf das Fitting, wie passen die Leute denn da rein und ganz zur Not, sorry fürs Lästern, frickeln wir so lange an den Leuten rum, bis sie nichts mehr drauf haben. Lass mal anders gucken. Fast jeder von euch kennt Mitarbeitende, die außerhalb der Firma phänomenales, erstaunliches Leisten. Die bauen Häuser, machen Bauleitung, Finanzierung, Versicherung, organisieren rund um die Uhr Materialflüsse, Prozesse, wie auch immer. Die managen mehrere Kinder, haben 3 bis 4 Kinder, fahren sogar mit denen in Urlaub, kriegen das irgendwie gebacken. Die führen nebenbei Vereine, die organisieren die wildesten Abenteuerreisen, die stemmen Projekte. Naja, und wenn das im Unternehmen auch so wäre. Aber sobald die ins Unternehmen kommen, sind diese Eigenschaften weg. Die wirken gar nicht. Die kennen wir nicht. Die rufen wir nicht ab. Die sind gar nicht da. Und im Unternehmen, wie ist es denn da? Da haben wir einen sehr engen Job. Da passen wir die Menschen an die Jobs an. statt die Jobs an die Menschen. Ich gebe euch gleich ein paar Beispiele. Und der Kerngedanke wäre der Stufe 1, Intrapreneure entstehen, wenn wir aufhören zu fragen, was steht denn in der Stellenbeschreibung, und anfangen zu fragen, was kann dieser Mensch denn wirklich? Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Ich war neulich mit einem Unternehmer im Gespräch, der hat eine Institution für, wie sagt man mal, Erwachsenenbildung, also für sagen wir mal, klassischerweise schwer erziehbare junge Männer. Und der hatte etwa 100 Mitarbeiter und ähnlich viele Kunden, Patienten, Bewohner in seinem Internat. Und manchmal hat er ja auch neue Stellen, der kann sich aber immer aussuchen, wer bei ihm arbeitet. Während alle anderen seiner Kollegen massiv dem angeblichen Fachkräftemangel hinterher laufen, kann er sich immer die besten Leute aussuchen, weil der immer eine Frage stellt und die heißt mal, außer deiner Qualifikation, was bringst du denn noch mit? Und neulich muss wohl einer gesagt haben, ja, ich habe noch eine Band. Und dann hat der Martin, heißt er, gesagt, okay, was machen die denn? Ja, Rockmusik, okay. Wie wäre es denn, wenn du noch drei Bands hättest? Wie drei? Ja, eine für die 12-Jährigen, eine für die 15-Jährigen, eine für die 18-Jährigen. Und wenn da jemand gesessen hätte, der Ponys gezüchtet oder wie auch immer, dann hätte dieselbe Frage gestellt. Weil der fragt, also was bringst du denn noch mit? Und wenn die gesagt haben, ja, ich kann Abenteuer reisen, ich kann Häuser bauen, ich kann Kinder, 3 und 4 und 5 Stück und keine Ahnung, dann hätte der natürlich da anders reagiert. Zweites Beispiel. Ich nehme mal wieder eins aus meiner Firma. Habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt. Ich hatte einen Mitarbeitenden, ein junger Azubi, Kershi, war sein Spitzname, Kerschbach mit Nachname. Kershi fuhr immer zu große Autos. Krass. Der kam als Auszubildender immer schon mit S-Line Audis. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist doch irgendwie komisch. Ich frage den einfach mal, du Kershi, wie geht denn das eigentlich? Wie schaffst du das mit den ganzen fetten Autos? Weil von unserem Gehalt kann das ja nicht sein. Dann strahlt er über alle 4 Backen und sagt, nee, Chef, das kann so natürlich nicht sein. Ich habe da ein Händchen für. Ich weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, dann kommen die Leasingrückläufer und dann kann ich die billig schießen. Dann weiß ich aber, wie lange ich die fahren kann, damit ich die quasi 0 auf 0 wieder verkaufen kann. Und seitdem fahre ich eigentlich immer umsonst Auto. Naja, der sollte bei uns in den Außendienst Autoteile verkaufen. Das war so sein Plan auch für nach der Lehre. Und dann habe ich gesagt, du, wie wär's denn? Du bist ja dann sowieso in Autohäusern unterwegs. Wie wär's denn, wenn wir beide hier nebenbei aus deinem Kontakt mit den Autohäusern, mit den Werkstätten noch einen Autohandel aufziehen? Hammer. 7-stellig Umsatz noch neben den Autostellen, Autoteilen auch noch 7-stellig. Hätte ich ja nicht machen müssen. Drittes Beispiel. Da muss ich immer schmunzeln. Eine Kundin, Konditorei, Bäckerei, 80 Mitarbeitende, die sagte irgendwie in einem Coaching-Gespräch, du, was mache ich denn mit diesem Azubi? Der bringt mich ja noch zum Wahnsinn. Vor 4 Wochen hat er geschmissen, jetzt stand er letzte Woche wieder auf der Matte und sagt, du Chefin, ich will ja doch irgendwie die Prüfung machen. Was soll ich denn mit so unzuverlässigen Mitarbeitern? Das sage ich, erzähl mal, was ist denn bei dem genau unzuverlässig? Ja, da wäre er dann auf so einer Weiterbildung gewesen, da zum Bäckereigesellen, da haben die auch so Verbandsschulen. Und da hätte er lauter Mädels auf dem Zimmer gehabt. Da sag ich, oh wow, Mädels, gleiche Mehrzahl. Ja, ja. Der sähe halt schon arg gut aus. Sag ich, okay, der sieht schon arg gut aus. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Der halt so breite Schultern, V-Oberkörper, vermutet das Sixpack. Sehr charmant, kann wirklich Mädels um den Finger wickeln. Ist ja echt cool. Wo hast du das denn schon mal beobachtet? Ja, neulich haben wir da so einen Brotbacktag gehabt draußen auf so einem Dorf, so einen Lehmofen. Und dann hat er den ganzen Tag da die 70-jährigen Dorfbewohnerin bezirzt. Sag ich, du wirst den jetzt aber nicht in die Backstube stellen. Ja, wohin denn sonst? Sag ich, irgendwo, wo der Mädels bezirzen kann. Lass den, macht, wo ist denn das Businessmodell drumherum? Wenn der offensichtlich magnetisch ist für Frauen, dann lass ihn doch was Magnetisches tun. Das hat die Kollegin sehr zum Nachdenken gebracht. Aber ich glaube, du hast jetzt eine Idee davon, was das heißt, die würden doch sowieso alle drei früher oder später gekündigt haben. Weil die nicht den Spaß haben und natürlich haben die ihre Potenziale. Die leben die entweder außerhalb unseres Unternehmens aus, dann machen die Dienst nach Vorschrift. Du musst 100% bezahlen, kriegst aber nur 20, 30, 40, 50, 60, 70% der Leistung und der Rest verpufft. Weil wir noch nicht mal danach fragen. Also, lass mal es so sagen. Potenziale verschwinden nicht, sie wirken nur entweder für dein Unternehmen oder außerhalb deines Unternehmens. Und sinnigerweise hast du ja die Wahl. Also, Zwischenfazit für Stufe 1 Intrapreneurship wäre, erkenne die Potenziale, sei flexibel in der Jobgestaltung und denk mal Führung neu, weil das müssten ja deine Leute oder du aus deinen Leuten rauskitzeln können. Und wenn wir das haben, dann bringen ja Menschen ihre PS erst wirklich auf die Straße. Kommen wir zu Stufe 2.
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Lebensziele zu Firmenzielen machen. Jetzt wird's spannender. Sagen wir es mal so. Die allermeisten Unternehmer kümmern sich um ihr Unternehmen. Das ist völlig legitim. Die nehmen Mitarbeitende wahr, dass die kommen, dass die ihre Arbeitszeit und ihre Lebenszeit einbringen, dass sie die dafür bezahlen und ist gut. Und wenn wir uns wirklich mal fragen, wie weit interessieren wir uns denn für die Lebensziele unserer Mitarbeitenden? Wir haben, wenn wir es richtig gemacht haben, unsere Firma rund um unsere Lebensziele gebaut, um zu gucken, wie kriegen wir denn wie in Stufe 1 unsere PS auf die Straße und wie jetzt in Stufe 2, wie hilft denn das Unternehmen uns, unsere persönlichen Lebensziele, man könnte auch sagen Lifestyle-Ziele, nennen sie wie du magst, unsere persönlichen Lebensziele zu erreichen. Bei den Mitarbeitern geht uns das aber anscheinend irgendwie mit allem Respekt am allerwertesten vorbei. Lass mal aber ein bisschen tiefer bohren. Und wenn ich daneben liege, darfst du mich gerne auch gerne in die Schienbeine treten. Ich würde sagen, die allermeisten Unternehmer interessieren sich nicht für die wirklichen Lebensziele ihrer Mitarbeiter. Die kommen und leisten und gehen und nehmen ihr Gehalt mit, aber niemand fragt wirklich, was willst du denn in deinem Leben wirklich erreichen? Wobei soll dir denn dieses oder dein Unternehmen, mein Unternehmen denn helfen? Und solange Mitarbeitende glauben, dass sie ihre Lebenszeit für den Gewinn von uns Unternehmern, von dir Unternehmer opfern sollen, naja, also ehrlich, warum soll man sich denn da engagieren, den Allerwertesten aufreißen, richtig Mühe geben, für 3 Euro mehr und am Ende bleibt dann doch nichts davon hängen? So what? Also nehmen wir mal an, wir würden die Lebensziele der Leute ernst nehmen. Wir würden da wirklich nachfragen und wir würden die auch realisieren. Was passiert denn dann? Kerngedanke von Stufe 2. Dann dreht sich das. Dann kommen die Leute ja nicht mehr auf die Idee, dass sie in die Firma laufen, um mehr für dich oder für mich zu arbeiten. Dann fangen die an, das rumzudrehen. Dann arbeiten die ja für sich, bei dir oder bei mir oder bei uns. Also, ich gebe dir auch hier wieder 3 Beispiele. Das eine kennst du vielleicht schon aus einigen Podcasts, was wir sagen, das war so mein Wake-up-Call, mein früher mal überschaubar fleißiger Teilelagerleiter, von dem böse Zungen behauptet hatten, man könne ihm im Gehen die Schuhe besohlen. Hatte ich jetzt nicht den Eindruck, aber Kollegen meldeten das immer mal so wieder zwischen den Zeilen. Ja, mir war aufgefallen, dass er schon, ich sag mal, sehr korrekt bei seinen Zeiten war. Pünktlich um 7:30 kommen, pünktlich um 9 Frühstückspause machen. Um 12 geht er nicht zum Mittag, sondern der sitzt schon am Tisch. Und um 16:00 verlässt er nicht seinen Arbeitsplatz, sondern fährt das Auto vom Hof. Da könnte man sich jetzt reinsteigern oder nicht. Aber alles gut. Am Ende war es dann so, Natürlich war ich ja gelegentlich in der Firma und dann habe ich natürlich auch mit ihm gesprochen, wie es ihm denn so geht. Und es kam immer die gleiche quasi Grundbeschwerde gegen die Welt, dass ich ja wüsste, dass er am liebsten mit seinem Hund und seiner Frau am Rhein spazieren ginge. Aber es wäre ja immer gemein vom Leben, dass immer dann, wenn er frei hätte, würde es ja in Strömen regnen. Und immer dann, wenn er arbeitet, scheint draußen ja strahlend die Sonne. Glaubenssätze kann man nicht unbedingt beeinflussen. Aber nichtsdestotrotz. Nachdem er mir das 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal erzählt hat, habe ich überlegt, was will man das denn sagen? Und dann habe ich ihn irgendwann mal ins Büro gerufen, nachdem ich mich natürlich vorbereitet habe. Und er hat gesagt, du, lass mal quatschen. Wie wäre es denn, wenn du dann mit dem Hund spazieren gingst, wenn die Sonne scheint? Ja, wie, wenn morgen die Sonne scheint? Dann gehe ich mit dem Hund spazieren, sage ich, du holst der Hund ab, holst der Frau ab und dann geht er spazieren. Und wenn übermorgen wieder die Sonne scheint, sag ich, doch, gehst du wieder spazieren. Ja, dann mache ich meine Bestellungen. Ja, dann, wenn es regnet. Und dann habe ich ihm verklickert, dass es völlig egal ist, wann unsere Lieferanten die Bestellungen kriegen, ob die nachts um 3 Uhr kommen oder abends um 10. Aber das, was uns nicht egal ist, ist die leere Regalböden und zu viel auf Lager und Verschwendungen, wie auch immer. Dann hat er 3 Kennzahlen gekriegt mit dem Ergebnis, dass solange er die erreicht, kann er kommen und gehen, wann auch immer er will. Mitternachts, morgens, man kann immer dann spazieren gehen, wenn die Sonne scheint. Ich wüsste nicht, dass ich jemals einen fleißigeren Mitarbeiter gehabt hätte, weil der ja jetzt wusste, wofür er arbeitet. Beispiel Nummer 2. Einem meiner Coaches habe ich erzählt, er solle 15 Fragen stellen, was denn die Lebensziele sind. Weil die ersten 2, 3 sind ja immer relativ schnell abgefackelt. Ja, ich hätte gern ein Haus, ich hätte gern irgendwie gelegentlich Urlaub und irgendwie später Rente und eigentlich immer genug Geld. Ja, erzählen die alle, das ist jetzt nichts Spannendes. Und dann kommen die eigentlich wirklichen Fragen hinterher. Dann kommen so Sachen raus wie skurrile Sachen bei einem. Der war Jäger, er würde gerne von jedem Tier auf dieser Welt mal einmal probiert haben. Jo, es ist vielleicht ein bisschen skurril, aber wenn du als Chef das weißt, ist es ziemlich einfach, ihn zu motivieren, weil das kannst du ja alles steuern. Aber nehmen wir mal ganz praktische Dinge. Bei einem Mitarbeitenden war es so, der hatte irgendwie, hat er gesagt, du Vertrauen, also ich habe einen Wohnwagen in Italien, aber ich habe kein Auto mit Anhängerkupplung. Und eine andere junge Frau, die sagte, jo, alles gut, weiß ich nicht, ob das so wichtig ist oder nicht, aber ich bin Borussia-Fan und irgendwann hätte ich gern mal ein schwarz-gelbes Mini-Cabrio. Ist das jetzt so schwierig, das zu erfüllen, wenn die jetzt wissen, wofür das gut ist? Du musst es ja nicht erfüllen, aber wenn du es weißt, kannst du es ja machen. Einem Mitarbeitenden haben wir das Eigenkapital fürs Haus geliehen, ich weiß nicht, was wir alles gemacht haben, aber jedenfalls wussten die, du kannst eigentlich mit jedem Kram kommen und wir suchen nach Wegen, die zu erfüllen. Und die ganz praktische Geschichte, ich habe mit allen gesprochen, die wollten alle mehr Urlaub und am Ende kam ein Wohnmobil raus, was einfach 23 Mitarbeiter sich in 52 Wochen teilen, also für jeden 2, irgendwas Wochen Wohnmobil fahren auf Kosten der Firma. Das kriegt man ja schon alles irgendwie hin, wenn man will. Und die Kernbotschaft ist, es ist nicht die Strategie, die den Unterschied gemacht hat, sondern die wirklich ernst gemeinte Haltung, dass die, wenn sie so viel Lebenszeit ins Unternehmen stopfen und ich von denen ein hohes Engagement erwarte, dass sie von mir erwarten können, erwarten müssen, erwarten sollten, dass ich ihnen im Gegenzug, wenn sie mir helfen, meine Firmenziele zu erreichen, dass ich ihnen helfe, jenseits von Gehalt ihre Lebensziele zu erreichen. Ist doch ein fair Deal, oder? Also kostet eigentlich nichts und bringt brutal und um es nochmal für die es zum ersten Mal hören, auf den Punkt zu bringen, nachdem ich das gemacht habe, haben wir verdreifacht. Mit denselben Leuten, mit denselben Kunden und denselben Produkten. Und als ich verkauft habe, den Laden an den einen und die Produktion an den anderen, alle beide haben gute Zahlen gekauft, aber nicht das System dahinter verstanden. Und alle beide sind auf ein Drittel des Umsatzes zurückgefallen. Zufall? Never ever. Also, Zwischenfazit Stufe 2 für Intrapreneurship ist: Lebensziele ernst nehmen, sie strategisch mit den Firmenzielen koppeln und Sinn erzeugen, der trägt, damit die Leute dann nicht mehr für dich, sondern für sich bei dir arbeiten. Stufe 3. Lass uns die Leute wirtschaftlich beteiligen und es geht tatsächlich nicht nur am besten, sondern eigentlich nur mit einer Mitarbeitergenossenschaft. Und das ist ein Riesenthema. Viele reden ja über Beteiligungen, aber in der Realität bleibt es auf Bonushoffnungen, die ja irgendwie mehr oder weniger gewillkürt sind, Zielprämien. Da habe ich ja auch schon die wildesten Sachen erlebt, wann da Interpretationsspielräume ohne Ende, hochbesteuerte Einmalzahlungen, aber am Ende, es löst den Interessenskonflikt nicht wirklich, des Unternehmerinteressen von Mitarbeiterinteressen diametral an manchen Stellen abweichen. Und genau da machen wir jetzt noch eine Klammer dran. Nochmal eine Grundüberlegung vorab. Wirkliche Intrapreneurstrukturen funktionieren über Mitarbeitergenossenschaften. Nicht nur zum Beispiel, sondern ausschließlich. Ich erkläre da gleich auch warum. Unternehmer behalten Risiko und Mehrheit, Mitarbeitende sind aber real beteiligt. Gewinne kommen fast ungeschmälert in dem Teil, der der Mitarbeitenden zusteht, fast ungeschmälert an, weil die Genossenschaft einen Förderauftrag und keinen Gewinnzwang hat und das vom Gesetzgeber privilegiert behandelt wird. Wir machen auch wieder hier ein, zwei Beispiele. Einer meiner Coaches hat das alles sehr ernst genommen und er setzt das immer alles zu 150% um. Ich hätte zwar jetzt mal angefangen mit zum Beispiel 10% seiner operativen Firma in eine Mitarbeitergenossenschaft einzubringen, er hat aber gleich 30 genommen. Ist aber alles gut. Wir bleiben mal bei 10 im Beispiel. Also nehmen wir mal an, du nimmst jetzt 10% deines Unternehmens und bringst es in eine Mitarbeitergenossenschaft ein. Dann hören dir noch 90 und den Mitarbeitern hören 10. Die Mitarbeitergenossenschaft hat natürlich den Riesenvorteil, dass du nur mit einem Vorstand reden musst und nicht mit egal wie viele Mitarbeitenden, die sich plötzlich einmischen. Und in dieser Mitarbeitergenossenschaft, wer wird denn da Mitglied? Steve Jobs hat mal den Begriff von A-, B- und C-Mitarbeitern geprägt. Ganz kurz, A-Mitarbeiter sind die, die den Karren ziehen, B-Mitarbeiter sind die, die wohlwollend noch nebenher laufen und C-Mitarbeiter sind die, die von hinten Steine auf die A- und B-Mitarbeiter schmeißen und die Bremsklötze permanent aktivieren. So, was passiert, wenn man jetzt die A-Mitarbeiter zu Mitgliedern in einer Mitarbeitergenossenschaft macht? Die wissen ja jetzt, dass von jedem Euro, der mehr verdient wird, 10 und in dem Praxisbeispiel 30% bei Ihnen ankommen. Und weil die Mitarbeitergenossenschaft ja einen Teil des operativen Geschäfts besitzt und in Deutschland sowas wie ein Schachtelprinzip, so Konzernstrukturen werden ein Stück weit privilegiert, wird der Gewinn, der an die Genossenschaft ausgeschüttet wird, nur mit 1%, genauer gesagt mit 0,75% versteuert. Also wenn wir 100 Euro ausschütten, kommen 99 in Wirkung. Das machen wir bei Gehalt. Und weil die Mitarbeitergenossenschaft in der besonderen Rechtsform der Genossenschaft ist, darf die in ihrem Förderauftrag den Leuten helfen, ihre Lebensziele zu erreichen. Die darf den Essen bezahlen, die darf den Mobilität bezahlen, die darf den Reisen bezahlen, die darf den Wohnwagen oder was auch immer alles, es kommt darauf an, wie die Satzung schreiben, die darf den ganz, 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 ganz viel bezahlen, was man sonst mühsam über die Halbierung, über den Lohnzettel, da hat man das Doppelte für aufwenden müssen. Die dürfen zusammen Immobilien kaufen, die dürfen sich an Firmen beteiligen. Und. Die haben plötzlich ein sehr intrinsisches Interesse, weil die Lebensziele sind ja Ziele der Genossenschaft. Und wirtschaftlich gesehen haben wir da auch noch diesen Hebel, dass es fast netto ankommt. Und jetzt entsteht natürlich ein gigantischer Turbo, der, wenn wir das nochmal zusammenfassen, wir gucken uns die Potenziale an, was die Leute können, Stufe 1. Stufe 2, wir nehmen die Lebensziele ernst. Und Stufe 3, darüber setzen wir auch noch das richtige Beteiligungsmodell. Und jetzt nochmal zu A, B und C Mitarbeitern. Wenn die A-Mitarbeiter, die wissen ja, wer den Laden rockt. Das ist ja eine informelle Hierarchie, die kennt ja jeder. Die einen rocken's, die anderen laufen nur so mit, 9 to 5, und die anderen stören auch noch aktiv den Betrieb. Wen würden die, und wichtig ist, dass wir uns raushalten, wen würden die denn einladen, auch Mitbeteiligter, Mitgenosse, Mitanteilseigner der Genossenschaft zu werden? Die, die nur mitlaufen oder die, die den Laden bremsen, oder die anderen, die rocken, weil die wissen ja, bleiben wir bei unseren 10% oder bei diesem Unternehmen mit 30%, die wissen doch, wo der Bauer der Most holt, oder? Die wären dann nicht blöd, sich irgendwelche Leute, von denen informell jeder weiß, und weil wir uns ja exekutiv raushalten, wir sind weder Vorstand noch Aufsichtsrat, wir sind auch nur normales Mitglied, wenn überhaupt, da können die damit machen, was sie wollen. Und diese Sozialisierungs-, ich nenne ihn fast mal Zwang, der wird doch dafür sorgen, dass nur die, die wirklich rocken, Mitglied dieser Genossenschaft werden. Wenn wir das als Unternehmer steuern, kannst du schon die Uhr nachstellen, das geht schief. Und plötzlich hast du Intrapreneure, also Menschen, die innerhalb deines Unternehmens unternehmerisch tätig werden. Und ganz zum Schluss ist die Abschlussfrage gar nicht, ob du Intrapreneure brauchst. Die Frage ist, wie lange du es dir noch leisten kannst, keine zu haben.
Wegebedarf.
Nochmal. Die Frage ist nicht, ob du Intrapreneure brauchst. Die Frage ist, wie lange du dir noch leisten kannst, keine zu haben. Lass das mal wirken. Also wenn du dich mit diesen Themen beschäftigen magst, du bist nicht allein. Genau dafür habe ich ja die 100-plus Unternehmer-Community gegründet. Da sind Unternehmer drin, die sich auf so Modelle einlassen, also die eben erzählten Beispiele, die kommen ja alle daher, die sehr unterschiedliche Ausprägungen haben und die alle extrem Wert auf hohe Lebensqualität, auf Win-Win für alle Beteiligten legen und die gemeinsam, ich nenne es mal ein bisschen schicker, ein neues Unternehmersein kreieren, was in meiner Vorstellung auch ein urenkeltaugliches ist. Weil mit den aktuellen Strukturen, man sieht ja die Diskussion in Rundfunk und Fernsehen und Presse und hin und her, es macht ja nicht wirklich Freude. Und deswegen fühl dich eingeladen, einfach drüber nachzudenken, was für ein Unternehmer sein willst du denn haben? Eins, was weiter aus Kampf besteht. Du kämpfst mit deinen Kunden gegen Preise, mit deinen Mitarbeitern gegen Gehälter, mit deinen Lieferanten und so weiter und so weiter. Oder willst du ein Unternehmer sein haben, was ein Mehrfachgewinnermodell für alle ist? Und wie wär's denn mit der Idee, dass Unternehmen Menschen größer machen dürfen? Auch dich und deine Leute. Also bleib dran, hör beim nächsten Mal wieder rein und dann geht's wieder um Unternehmer sein, neu denken, leichter, menschlicher und wirksamer, oder um Unternehmerbefreiung, wenn du so willst. Schluss mit Hamsterrad, Schluss mit Führungsstress und Schluss mit Steuerfrust. Also hab eine gute Zeit und bis die Tage.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.